Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 120 des Lexpod, dem Feed für alle Inhalte von mir, Alexander Matzkeit, die man halt doch am besten im Audioformat konsumiert. Und mit dieser Folge habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt. Ich habe Max Jakob Ost interviewt. Max ist der Autor von Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß. Das ist ein Podcast, der mich von Anfang bis Ende begeistert hat, obwohl ich mich sehr wenig für Fußball interessiere eigentlich. Ich habe da schon einige Male drüber geschrieben, ich wollte aber auch ganz unbedingt schon immer mal mit dem Kopf dahinter sprechen. Und zwar ein bisschen anders, als Max vielleicht sonst interviewt wird, nämlich als Medienjournalist. Ich wollte mit ihm über sein Selbstverständnis als Journalist sprechen, darüber, wie der Podcast entstanden ist natürlich und auch, was er so an Podcasts eigentlich mag. Das alles und mehr kriegt ihr auch tatsächlich in der nächsten Stunde. Max war sehr großzügig mit seiner Zeit und hat auch sehr bereitwillig auf meine Fragen geantwortet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ihm das Interview durchaus Spaß gemacht hat. Wer Elf Leben noch nicht kennt, das ist ein narrativer Podcast. Der hat 17 Folgen, die zwischen September 2020 und November 2021 veröffentlicht wurden. Die ursprüngliche Mission war mal zu verstehen, wie Uli Hoeneß so tickt und was ihn eigentlich ausmacht. Er ist ja eine sehr kontroverse Figur. Und das Ganze ufert dann aber so ein bisschen aus und wird über die Zeit zu einer Kulturgeschichte Deutschlands eigentlich von den 70ern bis heute am Beispiel des Fußballs entlang erzählt. Der Podcast ist sehr gut, ist mehrfach preisgekrönt, also das sage nicht nur ich. Und ich glaube, er ist auch ein ganz spezielles Ding, das fast zu 100% eigentlich aus Max Kopf entspringt. Darüber reden wir auch ein bisschen. Max ist Sportjournalist und sein zuvor bekanntestes Projekt ist wahrscheinlich der Fußballpodcast Rasenfunk. Ich würde sowas hier eigentlich am liebsten öfter machen, also PodcasterInnen interviewen, deren Werk ich schätze. Also, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann sagt mir das bitte und sagt mir bitte, ob ihr das auch öfter hören würdet. Dann würde ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit reinstecken, sonst gibt es wahrscheinlich auch weiterhin nur so ein Interview pro Jahr. Ich bin @AlexMatzkeit auf quasi allen Social-Media-Kanälen, also schreibt mich ruhig an. Und ganz kurz noch für alle, die das hier vielleicht nur hören, weil sie über Max draufgekommen sind oder über andere Wege und mich nicht kennen. Wer bin ich? Ich bin Kultur- und vor allem auch Medienjournalist. Ich schreibe ein bisschen und ich mache zwei Podcasts selber. Der eine heißt Kulturindustrie. Da treffe ich mich einmal im Monat mit drei Co-Hosts und wir nehmen so ein bisschen aktuelle Popkultur auseinander, Kinofilme, Serien und so weiter. Und dann mache ich noch einen zweiten Podcast für EPD Medien und das Grimme-Institut. Der heißt Läuft und da gibt es alle zwei Wochen eine Programmkritik und ein Interview zu allgemeinen Medienthemen. Das nur vorweg, jetzt aber viel Spaß mit Max Jakob Ost. Hallo Max.
Ja, hallo Alex, danke für die Einladung.
Nennt dich eigentlich jemand Max Jakob?
Nee, meine Mutter, wenn sie wütend war, aber das kommt natürlich nie vor. Also seit meiner Pubertät ist es natürlich nie vorgekommen. Das war mal früher so.
Dieses Interview ist ja eigentlich etwas total Eigennütziges. Also meine Bewunderung für Elf Leben ist ja gut dokumentiert, die kennst du ja auch, aber ich wollte halt einfach noch mal ein bisschen was über die Geschichte dahinter erfahren und über den Menschen, der es gemacht hat, also über dich. Und ich habe festgestellt, dass sich die meisten Interviews mit dir halt doch viel um Fußball drehen oder halt um Uli Hoeneß. Dazu habe ich später auch noch eine Frage.
Und weiß gar nicht, warum.
Ja. Und tatsächlich wenig um Journalismus, aber weil ich ja Medienjournalist bin, würde ich gerne vor allem mit dir über Journalismus reden. Ist das okay?
Ja, sehr gerne sogar.
Auf deiner Webseite steht ja noch deine ganze Biografie, dass du dein Studium 2005 begonnen hast und dann 2008 ein Praktikumsjahr gemacht hast und danach auch eigentlich schon direkt als Freier gearbeitet hast bei Freunde und bei Spox. Das hast du auch in dem YouTube-Interview mit Tiziana Höll schon mal so ein bisschen erzählt, dass du eh so studiert hast, um was zu machen, aber eigentlich von Anfang an Journalist werden wolltest.
Genau.
Was hast du in der Zeit gelernt? Du hast ja vor allen Dingen Online-Sachen gemacht da ganz am Anfang, ne?
Ja, also im Studium habe ich gelernt, mich schnell in komplexe Sachverhalte einzuarbeiten und eben sehr diszipliniert zu sein. Das hatte ich, glaube ich, schon durch die Schulzeit so ein bisschen drauf, aber im Studium war das nochmal ein anderer Schnack mit den drei Fächern. Und als ich dann bei Freunde gearbeitet habe, habe ich zwei Sachen vor allem gelernt. Das eine war eben der Umgang mit so einem CMS und wie man online, in Anführungszeichen, Journalismus macht. Und was aber vor allem, glaube ich, in der Phase wichtig war, war ich musste da zu meinem Humor finden und ich musste sehr schnell lustig sein, weil ich damals eben häufig den Freunde-Live-Ticker gemacht habe, den man in der Regel eigentlich zu zweit macht. Da ich ihn dann aber von Freiburg aus gemacht habe, habe ich ihn dann alleine gemacht. Das heißt, ich hatte dann keine Erholungsphasen, die man sich normalerweise so nehmen kann, wenn man den macht. Und da geht es ja darum, kreativ zu sein, außerhalb der Reihe zu denken, den Leuten Mehrwert zum Spiel zu liefern. Und das war eine ganz, ganz große Herausforderung, an der ich auch oft genug gescheitert bin in diesen Live-Tickern, das hinzubekommen. Das heißt, wenn ich es eben runterbrechen müsste, würde ich sagen, dass diese Zeit, das Studium und eben dann Freunde dazu geführt hat, dass ich meinen Humor finden musste, schnell arbeiten musste und mich so reinwühlen musste in viele Themen und das dann aber dadurch dann auch so ein bisschen mitgenommen habe für später, glaube ich.
Heißt das, du hast da auch ein gewisses Selbstvertrauen für deinen Humor gewonnen?
Jein. Also Humor hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, eine Persona zu spielen. Und was so ein bisschen mein Problem damals war, war, dass ich schon ziemlich gut sagen konnte, welche Art von Humor ich gut finde und welche humoristischen Menschen ich gut finde. Das mussten jetzt gar nicht irgendwie nur Kabarettisten sein, sondern eben auch andere Leute. Bei Freunde zum Beispiel habe ich immer bewundert für ihren Humor. Dirk Giesemann war da zum Beispiel immer ganz weit vorne, auch Lukas Vogelsang. Und gleichzeitig ist dann das Schwierige, man kann dann schon Humor relativ gut auseinandernehmen und analysieren. Es folgt immer eigentlich ähnlichen Mustern. Und mein Problem war dann, dass ich dazu einen eigenen Humor finden musste, dass ich zu oft, vor allem in dieser Anfangsphase, den Humor anderer nachgemacht habe. Und dann hat es eben etwas geklungen wie eine Pointe von Dirk Giesemann. Sie war aber nicht so gut wie die von Dirk Giesemann. Oder etwas hat geklungen wie, ich habe damals, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, aber ich fand damals die Art und Weise, wie Dieter Nuhr seine Nummern aufgebaut hat. Mhm. Er hat manchmal endlose Rampen gebaut, die dann erst hintenrum so einen Turn gemacht haben. Das macht jetzt heute Josef Hader nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Solche Dinge habe ich dann gemacht und habe aber immer schon gemerkt, das war definitiv schlechter als das Original, an dem du dich orientiert hast. Und dann steckt zwar in diesem Humor ein immenses Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn man dann meine Tweets oder die Live-Ticker oder so weiter gelesen hat, dann hatte man das Gefühl, da ist jemand wahnsinnig von sich überzeugt. Dahinter stand aber ein riesiger Selbstzweifel, manchmal sogar ein richtiger Selbsthass und eine große Unzufriedenheit mit dem Ergebnis.
Es gibt dieses Elvis Costello zugeschriebene Zitat, you start out by imitating your heroes and the way you fuck up becomes your style. Fühlst du dich darin zu Hause?
Ja, das ist tatsächlich sehr zutreffend, ja.
Du warst auch noch 2 Jahre Online-Redakteur bei Neon. Irgendwas aus der Zeit, was hängen geblieben ist?
Ja, also dazwischen liegt ja noch Spox. Bei Spox ging es dann vor allem darum, dann in einer Redaktion zu arbeiten. Das ist ja auch etwas, was man erstmal lernen muss. Gerade auch eine Sportredaktion. Sportredaktionen sind sehr laut. Sportredaktionen sind auch, zumindest damals waren sie auch sehr männlich, auch so durchaus von so ein bisschen so männlichen Dominanztrieben strukturiert. Also wenn du da nicht irgendwie auf die Pistole hinaus sagen konntest, wie die WM-Startelf von 1990 aussah, dann wusstest du angeblich nichts, obwohl man das ja ganz hervorragend recherchieren kann in 30 Sekunden. Da musste ich auch so ein bisschen lernen, mich so zurechtzufinden, weil ich mich da nicht komplett mit identifizieren konnte. Und Neon war dann für mich ein wichtiger Schritt, einmal vom Sport wegzugehen, weil ich mit der Art und Weise, wie online über Sport berichtet wurde, damals nicht immer einverstanden war, ohne jetzt sagen zu wollen, alles sei schlecht gewesen, aber manche Elemente des Jobs haben mir nicht gefallen. Und tatsächlich war dann eigentlich der noch größere Schritt, das war mir aber damals gar nicht bewusst, bis ich zu Neon gegangen bin, war ich eine halbwegs anonyme Internet-Persona. Also es gab mich zwar als Autor und es gab mich als G-Netzer oder G-Delling in sozialen Netzwerken, aber zum Beispiel mein Gesicht war nirgendwo zu sehen und ich wollte auch nicht, dass man mein Gesicht im Internet sieht. Ich habe mich hinter einem Avatar versteckt, so wie es damals ja auch viele Blogger und andere gemacht haben. Und bei Neon, da war es dann damit vorbei. Und das war für mich doch ein größerer Schritt, als ich gedacht hätte, weil das die Art und Weise, wie man kommuniziert, nochmal verändert und auch die Art und Weise, wie man wahrgenommen wird.
Dann hast du dich 2014 selbstständig gemacht. Ich glaube, als Berater, wenn ich das richtig interpretiert habe, und so halb Berater, halb Journalist wahrscheinlich. Ist das ein Schritt, der dir leicht gefallen ist?
Jein, also dazu gehört so ein bisschen private Biografie mit dazu. Also es war so, dass ich schon parallel zu meinem Job bei Neon in Absprache natürlich mit der Redaktion schon die ersten Projekte gemacht habe, in denen ich andere Unternehmen digital beraten habe, weil ich es immer oder zumindest damals ganz gut hinbekommen habe, das, was Unternehmen wollen, ins Digitale zu übersetzen. Und gleichzeitig war das eine Phase, wo viele Unternehmen, die waren noch nicht mal bei Twitter und ich war da eben schon seit ein paar Jahren und konnte dann auch genau sagen, das ergibt für euch entweder Sinn oder ich habe, ehrlicherweise war eigentlich mein Hauptjob, den Leuten zu sagen, das ergibt für euch keinen Sinn, weil, tut es bitte nicht, weil, ja, ich weiß, eure Konkurrenz ist da, aber das war eigentlich mein Hauptjob. Das habe ich schon parallel zu Neon gemacht. Und dann hat Gruner und Jahr beschlossen, dass Neon von München nach Hamburg umzieht, so wie viele andere Titel auch. Und dann stand ich eben vor der Wahl, entweder da mit nach Hamburg gehen oder in München bleiben. Da kam dann noch mit dazu, dass da auch die Zwillinge dann schon unterwegs waren und die Entscheidung gegen Hamburg ist da sehr schnell gefallen. Und dann war die logische Konsequenz eigentlich, dann das, was ich bisher so nebenberuflich gemacht habe, dann in eine Selbstständigkeit zu überführen. Das heißt, ich wurde da so ein bisschen reingedrängt. Wer weiß, ob ich diesen Schritt so, also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hätte ich mich sonst nicht getraut, das zu machen.
Aber das war dann ja auch, lustigerweise auch parallel, gleichzeitig die Anfangszeit des Rasenfunks.
Ja, ja,
ne? Stimmt. Da habe ich tatsächlich mal in die erste Folge reingehört. Das war, hat Spaß gemacht. und die Geschichte, wie das jetzt entstanden ist, die hast du schon öfter erzählt, deswegen würde mir jetzt auch die Kurzfassung reichen, damit wir dann auch bald zu Elf Leben kommen können. Ihr wart da ja so ein bisschen Anti-Establishment zu dem Zeitpunkt, ihr wolltet Fußballjournalismus irgendwie anders machen, mit mehr Blick auf Taktik und weniger auf Personen und sowas. Was war das Problem und hast du das Gefühl, ihr habt das eigentlich irgendwie dann tatsächlich auch gelöst für euch?
Na, das Problem war, dass Sportjournalismus damals und heute vielleicht auch noch in Teilen oft sehr einseitig war. Also immer die großen Vereine, es wurde auch oft über Spiele geredet, die jetzt nicht vielleicht jeder gesehen hat. Und auch sehr schnell wurde es, also Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie und dementsprechend liegt es auch nahe und ist jetzt auch nicht komplett zu verurteilen, boulevardesk darüber zu sprechen. Denn letztlich produzieren die dann eine Zaubershow für uns. Es ist halt nur zufällig auch noch Leistungssport, was die dazu machen. Mhm. Und das waren eben Dinge, die wollten wir anders machen. Ob wir das gelöst haben, das weiß ich bis heute ehrlich gesagt nicht so ganz. Also irgendwie schon, denn es gibt den Rasenfunk jetzt im 10. Jahr oder im 9. Jahr und er hat seine Hörerschaft. Und ich habe auch eine Form gefunden und trotzdem ist es so ein stetiges Ideal, dem man nachläuft, eben anders über Fußball zu sprechen, sich nicht zu wiederholen und irgendwie so den Mittelweg zu finden, denn du kannst auch viele Dinge, die im Fußball passieren, die per se für den Lauf der Welt völlig unerheblich sind, weil Fußball halt für den Lauf der Welt nicht besonders wichtig ist. Man kann die nicht komplett ignorieren, sollte sie auch nicht komplett ignorieren, man sollte ihnen aber auch immer wieder so ein bisschen die Bodenhaftung geben. Und das ist dann so ein ständiges Herummeandern zwischen, man möchte nicht moralinsauer sein, man möchte aber auch nicht auf jede Diskussion mit aufspringen. Deswegen, ob wir das gelöst haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist, glaube ich, in jeder Sendung eine neue Herausforderung.
Ist diese Ansicht von dir, dass das im Grunde eine Unterhaltungsindustrie ist, die zufälligerweise auch ein Sport ist, denn eine verbreitete Meinung? Oder steht ihr damit, seid ihr damit eher in der Nische tatsächlich? Oder ist das was eigentlich alle SportjournalistInnen so unter der Hand eigentlich sagen?
Nee, ich glaube, das hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, Fußball wurde noch vor, also allein zur WM 2006, aber auch noch in den Jahren danach, fast schon behandelt wie etwas Heiliges, wo auch das Wohl und Wehe ganzer Regionen vermeintlich daran hing, ob der örtlich ansässige Fußballverein Erfolg hat oder nicht und wo auch vielleicht ein Stück weit ein nationales Selbstbewusstsein auf den Fußball projiziert wurde oder vielleicht auch aus dem Fußball herausgezogen wurde. Also der Anachronismus, dass in einer sich globalisierenden Welt gleichzeitig wir aber im Sport immer nationaler werden oder es zumindest da völlig akzeptabel ist, auch quasi zum Beispiel alte Länderrivalitäten aufleben zu lassen. Das ist ja eigentlich total, das entbehrt ja jeglichem Sachbezug. Offenbar braucht das der Mensch einfach. Und das war aber, glaube ich, vor 10 Jahren noch viel verbreiteter, auch unter Sportjournalistinnen und Journalisten, als heute, wo der Fußball so viele geopolitische und andere gesellschaftliche Themen in sich vereint, dass man da wirklich beide Augen zukneifen muss, plus noch die Ohren zu halten, um das nicht anzuerkennen. Das heißt, heutzutage kann man sich das eigentlich gar nicht mehr erlauben, darüber nachzudenken, was der Fußball eigentlich ist. Und dann muss man dazu kommen, dass es erstmal ein Unterhaltungsprodukt ist. Und dann merkt man aber auch gleich, dass der Fußball in allen Bereichen gesellschaftlich und politisch verschränkt ist mit unserer Welt und dass man das auch nicht mehr ausblenden kann. Ich glaube, vor 20 Jahren ging das noch ganz wunderbar, über die WM zu berichten zum Beispiel, ohne die Hintergründe der WM-Vergabe zu erklären. Heutzutage kann man das sich, und das sage ich zum Glück, in den meisten Redaktionen nicht mehr leisten.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Clip, der in Elf Leben zu hören ist, wo du im Doppelpass zu Gast warst und wo der Moderator dann sowas sagt wie ein Vertreter der neuen Generation der Fußballjournalisten oder sowas in die Richtung oder der jüngsten. Ist das ein Label, das dir gefällt? Identifizierst du dich damit?
Also ich glaube, dass dieses Generationenthema falsch ist, weil es leider oberflächlich ist. Denn es gibt sehr viele etablierte, ältere Journalisten, die viel progressiver sind und die das, was ich versuche zu machen, schon viel toller seit viel mehr Jahren machen. Also auch da habe ich ja Vorbilder, an denen ich mich orientiere. Und gleichzeitig gibt es junge Journalisten und vielleicht auch doch auch Journalistinnen, die wiederum den Sportjournalismus so angehen, wie ihn, weiß nicht, Walter Hartmann auch schon angegangen ist vor 30 Jahren. Deswegen, ich glaube, es ist nicht nur am Alter unterscheidbar, so wie es ja eigentlich bei den meisten solcher Labels ist. Es gibt nicht den alten weißen Mann, es gibt halt viele alte weiße Männer und deswegen nehmen wir auch alle anderen in Mithaftung, die halt zufällig auch alt und weiß sind.
Ist es denn trotzdem ein Schuh, den du dir inzwischen ganz gerne anziehst, dass du auch ein Experte geworden bist, also dass du durch dieses Profil, was du gewonnen hast, auch um Einschätzungen gebeten wirst und Leute das irgendwie für wichtig nehmen?
Ja, also neulich habe ich mit einer Freundin drüber diskutiert, warum man eigentlich das macht, das man tut, obwohl es sich so oft anfühlt, als wäre man der Sisyphos, der die Kugel den Berg raufschiebt und dann muss er wieder von Neuem anfangen. Denn das ist ja auch, das gehört ja auch mit dazu. Wenn ich jetzt von heute auf morgen mit dem Rasenfunk aufhören würde, dann wären zwar eine Reihe von Menschen traurig, es würde sich aber am Lauf dieser Welt nichts verändern. Und weder der Fußball noch diese Gesellschaft wäre dadurch schlechter geworden. So, also dessen muss man sich ja immer bewusst sein. Und trotzdem drängt es einen ja dazu, immer wieder diesen Aufwand zu betreiben. Und ich glaube, dass da eine wesentliche Rolle schon dabei spielt, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, dass das, was man tut, auf einen Widerhall stößt. Ich glaube nicht, dass ich sowas wie den Rasenfunk durchgezogen hätte oder auch später dann Elf Leben, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich mache das für 10 Leute und ansonsten interessiert das wirklich niemanden da draußen. Deswegen glaube ich, wäre es gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mir diesen Schuh nicht gerne anziehen, sondern das ist wahrscheinlich sogar ein Teil des Antriebs, dass man eben das Gefühl hat, gehört zu werden und auf ein Echo zu stoßen, auch nicht immer auf ein positives Echo, das gibt es so ja sowieso nicht in unserer Welt. Aber ich glaube, da würde ich jetzt flunkern, wenn ich sagen würde, das wäre nicht Teil dessen, warum ich das alles mache.
Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück, denn deine irgendwie deine Person spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle bei Elf Leben. Da möchte ich dich gleich nochmal was zu fragen. Kommen wir mal zu Elf Leben. Also, in dem Interview mit Podstars, das ist ja so ein bisschen so das einzige Interview, was ich gefunden habe, wo du wirklich so ein bisschen mal so über das Machen von Elf Leben sprichst. Erzählst du das, dass du dich im März 2018 mit deinem späteren Produzenten Ruben Schulze-Fröhlich getroffen hast von WakeWord? Er hat gesagt, er will ein Sportformat machen. Du hast gesagt, du willst Hoeneß machen. Es hat so ein paar Anläufe gebraucht, bis ihr jemanden gefunden habt, der sozusagen gesagt hat, sie nehmen das auch auf sich. Gibt es noch was dazu zu erzählen? Gab es schon Ideen bei dir, die in dir rumort haben, bevor jemand zu dir gesagt hat, wir würden gerne ein Sportformat mit dir machen? Also, dass du gesagt hast, ich würd gerne mal weg von dieser aktuellen Berichterstattung her hin zu was mehr eine Geschichte erzählt oder so?
Ja, definitiv. Also, weil letztlich habe ich mit Elf Leben etwas selbst gemacht, was ich einfach unheimlich gerne konsumiert habe, schon damals und auch bis heute. Also, ich liebe einfach Storytelling-Podcasts und habe da schon vor Serial schon viele Formate aus den USA gehört. Und ich habe eben immer darauf gewartet, dass sowas mal in Deutschland kommt. Und für mich lag das auch so nahe. Ich hatte auch bis zur Veröffentlichung von Elf Leben immer die Angst, dass jemand etwas ganz, ganz Ähnliches kurz vor uns veröffentlicht. Weil für mich war das nur noch eine Frage von Wochen, bis jetzt eigentlich ein deutsches Format aus irgendeinem großen deutschen Medienhaus kommen muss, das eben genau das macht, was ich mache. Nämlich eine Person durch ihr Leben begleiten und anhand dieser Person ganz viele andere Dinge erzählen. Weil, also für mich war das wirklich so das Naheliegendste, was man tun konnte. Deswegen, ja, das hat definitiv schon vorher in mir rumort und ich mag einfach diese Erzählform und ich wusste aber auch, was mir bei den englischen Formaten, die ich da gehört habe, jeweils gefehlt habe. Also da gab es jetzt nicht irgendwie das eine Format, das ich danach gebaut habe, sondern ich habe mir so einzelne Elemente genommen und wusste dann schon, ich will es ein bisschen anders machen. Ganz viel hatte da eben auch so mit Formatgrenzen zu tun. Also ich hatte nie den Plan, quasi nur 45 Minuten lange Folgen zu machen. Und am Ende habe ich mich damit ja auch durchgesetzt, um es mal so zu sagen. Aber das alles ist schon in den 2, 3 Jahren vor Elf Leben passiert, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und ich auch andere Formate immer schon analysiert habe, was daran gefällt mir jetzt, was gefällt mir nicht, was würde ich anders machen, was würde ich selber machen. Das heißt, die Form war eigentlich schon da, bevor ich das Thema hatte.
Wir sind hier unter Podcast-Nerds. Kannst du mal ein paar nennen?
Ja, das Schlimme ist, dass ich da jetzt natürlich viele vergessen werde. Also natürlich war Serial wichtig. Ich finde nach wie vor, dass die ersten 10 Minuten von Serial mit das Fantastischste sind, was es im Storytelling-Bereich gibt. Denn du musst erstmal diese, also ich gebe dir jetzt die Aufgabe, erzähle diesen Fall nach und dann darauf rauszukommen, ich habe diesen Anfang bestimmt schon 30 Mal gehört, dass dann Sarah König sagt, vor 6 Monaten, was hast du da in dieser halben Stunde gemacht? Dieser Frage bin ich damals nachgegangen und dann fängt sie erstmal an und ruft ihren Neffen, glaube ich, an und fragt den, ey, was hast du vor 6 Monaten dann und dann gemacht? Und mit diesem kleinen Detail, in dem man selber sich wiederfinden kann, fängt sie dann an und sie macht gar nicht das, was eigentlich so traditionell in solchen Storytelling-Formaten ist, ist oft szenischer Einstieg, der Kern, der emotionale Kern und dann aber möglichst schnell den gesellschaftlichen Überbau. Hey, es geht hier nicht nur um die Geschichte dieses Obdachlosen, sondern wir wollen damit erzählen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Armen umgehen. Das macht sie eigentlich relativ spät erst. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann Making Obama war auch etwas, was mich in Teilen begeistert hat. In Teilen fand ich es dann auch ein bisschen zu glatt an manchen Stellen. Aber da, finde ich, hat man sehr gut gemerkt, wie diese Multiperspektive, wie man die sowohl auffangen kann und dass man da keine Angst davor haben muss, so viele GesprächspartnerInnen zu haben. Es gab oder gibt auch noch häufig so die Herangehensweise, dass man sagt, ein Protagonist, der neu eingeführt wird pro Folge, das hat Making Obama gleich anders gemacht. Also nicht nur, dass sie Obama von Anfang an hatten, sondern sie hatten eben viele Wegbegleiter und irgendwann ist man auch mit den Namen durcheinander gekommen. Aber es war völlig egal, weil einfach diese verschiedenen Blickwinkel auf Obama sich sehr gut miteinander ergänzt haben. Und dann wurde es eben immer abgefangen von Obama selbst. Das fand ich interessant. Da fand ich auch interessant, wie sie dann so Ambivalenzen innerhalb der O-Töne manchmal aufgelöst haben und manchmal standen die aber so unausgesprochen da. Also ich fand, das war auch ein Format, was den Zuhörenden sehr ernst genommen hat und eben darauf vertraut hat, das checken die jetzt schon, die das hören und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch nicht so wild. Das sind jetzt die einzigen zwei, die mir gerade einfallen. Da habe ich jetzt natürlich ganz viele vergessen. Ich muss auch so ein bisschen überlegen, was es damals schon gab. Ich weiß nicht, ob ESPN 30 for 30 damals schon raus war mit den ersten Staffeln. Das war definitiv was ich dann danach sehr gerne gehört habe, es könnte aber knapp werden tatsächlich. Und ich glaube, es gab aber auch schon so Sachen wie Wer hat Burak erschossen vom RBB? Ich glaube, es gab auch schon den talentierten Mr. Fossen. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Da müsste ich nochmal nachgucken, ob das quasi schon vor Elf Leben war oder während Elf Leben.
Startup, hast du das auch gehört?
Ach ja, Startup, genau. Startup, sehr gut, danke. Da hast du mich jetzt gerettet, denn Startup war auch nochmal ganz wichtig. Bei Startup fand ich nämlich interessant, wie es da geschafft wurde, einen offenen Erzählstrang zu erzählen. Also auch bei Startup war es ja so, dass wir quasi bei der Folge 5 wusste der Erzähler selbst noch nicht, wo er bei Folge 10 mal rauskommen würde oder geschweige denn, wie viele Folgen es überhaupt geben würde. Bei Startup fand ich auch interessant, dass die Tonqualität, die uns immer wichtig ist als Podcast und auch wichtig sein sollte, die ist aber dann doch nicht das Entscheidende. Das ist übrigens bei Serial genauso, also bei den frühen Serial-Folgen. Eigentlich ist es total schlimm, wie die Tonqualität manchmal ist. Also da werden manchmal Telefonanrufe über Lautsprecher am Handy aufgezeichnet. Vor allem bei Startup war das wirklich schwierig manchmal. Aber es ist egal, wenn du es gut erzählst und wenn du das gut einbindest und wenn du auch, da fand ich immer den Übergang zwischen erzählten Passagen und eingespielten O-Tönen sehr gut. Die haben da eben, also oft mit Betten gearbeitet, eben so der Klassiker, du hörst schon ein bisschen Raumatmosphäre. Dann fand ich aber bei ihm interessant, und da weiß ich bis heute nicht, ob das gefaked war oder ob das wirklich so ist. Wenn er, wie heißt er nochmal, mir ist der Name gerade entfallen.
Alex
Bloomberg?
Nee. Bloomberg, genau, doch.
Doch, ja. Okay, dankeschön. Wenn der einen Telefoncall oder was anderes mit jemandem gestartet hat, dann hat er es, zumindest angeblich, vielleicht war es auch so hingeschnitten, aber angeblich hat er es immer geschafft, innerhalb der ersten 30 Sekunden nach der Begrüßung die andere Person zum Lachen zu bringen. Das fand ich absolut faszinierend. Und bis heute frage ich mich, war das wirklich so oder haben die das hingefakt? War das einfach so 2 Minuten Vorgespräch und dann war der erste Lacher und sie haben es einfach aneinander geschnitten? Das kann nämlich auch sein, bei so US-Formaten wird auch gerne mal so ein bisschen hingefakt. Das muss man schon deutlich mal so sagen. Wo ich mir dann auch vorgenommen habe, das möchte ich nicht machen. Ich möchte nicht so, wenn es stocksteif ist, dann soll man das auch irgendwie hören. Aber das fand ich zum Beispiel bei Startup auch ganz interessant, wie man es eben geschafft hat, so Calls mit einzubinden, ganz oft eben, indem der Erzähler erzählt was, dann hören wir schon mal die Begrüßung und den ersten Witz und dann erzählt er nochmal was, damit er dann schneiden kann an die erste interessante Antwort, weil die erste interessante Antwort kam ja noch nicht nach 31 Sekunden, sondern erst nach 2 Minuten 30. Das, finde ich, war da sehr gut gemacht. Also Startup, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ganz wichtiger Punkt.
Noch. Ja, das war bei mir die gleiche Zeit. Deswegen, ich habe das beides sehr, also Serial und Startup, sehr parallel gehört und da sehr dran geklebt und das sehr genau beobachtet. Ich finde das auch interessant, dass du das sozusagen damals schon so auseinandergenommen hast. Denn du hast es gerade mit der offenen Story erwähnt. Das ist ja, finde ich, eigentlich schon der zentrale dramaturgische Kniff, der Elf Leben irgendwie über diesen Aspekt, dass es über den Fußball so viel mehr erzählt. Das ist sicherlich der eine große Ding, der es besonders macht. Aber ich finde tatsächlich dieses, dass der Podcast eine A-Story und eine B-Story hat. Also wie man das so im, so würde man das ja in der Fernsehserie oder so nennen, ne?
Drehbuch.
Genau. Ja. Nämlich die A-Story ist das Leben von Uli Hoeneß, an dem du gleichzeitig die Geschichte des Fußballs in Deutschland und der Kultur, die da drumherum entsteht, erzählst. Und das zweite ist ja deine eigene persönliche Reise zu versuchen, ein Interview mit ihm zu kriegen. Du erwähnst im Podcast selbst, dass das ja gar nicht deine Idee war, sondern dass du da irgendwie mit einem Dramaturgen auch gesprochen hast und so darauf kamst. Kannst du das nochmal erzählen?
Ja, also die Grundsatzidee war schon da, ich wollte es nur weniger prominent haben. Also ich hatte im Grunde eine große Herausforderung, nämlich wie erzählt man die Geschichte von jemandem, über den diejenigen, die Uli Hoeneß kennen, eigentlich schon das meiste wissen. Also sprich, jeder Cliffhanger, den ich bauen kann, ist innerhalb von einer Wikipedia-Recherche sofort aufgelöst. Also ich kann quasi nichts Spannendes erzählen. Und dann gab es ja quasi zwei mögliche Varianten, wie sich dieser Podcast entwickelt hätte, strukturell gesehen. Das eine wäre gewesen, ich hätte Uli Hoeneß zum Interview bekommen. Dann hätte ich die Übergänge zwischen den Folgen gebaut mit Widersprüchen, die vermeintlich sind oder vielleicht auch tatsächlich bestehen, nämlich zwischen Dingen, die er selbst mir erzählt hat und Dingen, die andere gesagt haben. Das war das, was Making Obama manchmal so in der Luft hat hängen lassen. Die haben das ehrlicherweise zwischen den Folgen gar nicht verwendet. Cliffhanger sind sowieso da ganz anders eingesetzt worden, als ich sie dann eingesetzt habe. Aber das war quasi so mein Plan A, dass ich mit ganz vielen Leuten gesprochen hätte, plus Uli Hoeneß. Und dann hätte ich versucht, aus eben Dingen, die er mir erzählt hat und Dingen, die ich vielleicht anders recherchiert hätte, anders gesehen hätte, daraus hätte ich dann den Spannungsbogen gebaut für die nächste Folge. Das Problem dabei wäre gewesen, das wäre so eine Hügellandschaft gewesen, die aber in sich ein Plateau gewesen wäre. Da hätte es wahrscheinlich nicht so arg viel Dramaturgie gegeben, außer halt so, ja, dann Gefängnisfolge und vielleicht noch Daumenaffäre. Das wären noch so wichtige Ausschläge nach oben, nach unten gewesen. Und die zweite Variante war, okay, was mache ich, wenn ich ihn nicht zum Interview bekomme? Dann muss ich anders Spannung erzeugen und gleichzeitig war dann der Gedanke, dass ich das miterzähle, dass ich ihn nicht zum Interview bekomme. Ich dachte, das ist dann auch quasi eine Legitimation des Scheiterns, indem ich eben dann die Enttäuschung, dass das nicht klappt, verarbeite zu etwas Journalistischem und weil es ja auch etwas über Uli Hoeneß aussagt, dass man ihn dann nicht zum Interview bekommt. Das heißt, das war schon immer quasi für den Fall, dass er nicht gleich zusagt, was ja der wahrscheinlichere Fall war, hatte ich schon eingeplant, okay, dann erkläre ich das auf jeden Fall immer wieder mit, wie wir ihn angefragt haben, warum er nicht mit uns gesprochen hat und so weiter. Dass allerdings meine Person da so im Mittelpunkt stehen würde, das war dann etwas, was dann Burkhard Feige, der Dramaturg, in einem der ersten Gespräche gesagt hat. Es gab damals schon den A-Strang und den B-Strang. Ich weiß noch, da hatte ich so eine Excel-Datei und so, ganz fürchterlich, wo aber quasi immer genau in jeder Folge stand, was passiert. Und das Interessante war, dass Burkhardt dann sich dann für den B-Strang, also sprich für meinen Strang, sich dann Sachen ausgedacht hat, die ja total gut passen könnten. Wo ich dann gesagt habe, nee, Moment mal, das muss ja alles genauso passieren. Ich weiß auch gar nicht, was passiert. Wo man dann wieder den Unterschied sieht zwischen Drehbuchautor und Journalist vielleicht an der Stelle. Aber da ist mir eben aufgefallen, dass er viel mehr auf meine Person gegangen ist. Und er viel mehr auch so in der Art eines Drehbuchschreibers, die denken ja dann in Konflikten und in Plots und so weiter. Und er hat dann immer gefragt, was ist denn dein Konflikt? Und ich dachte so, mein Konflikt ist, dass ich Uli Hoeneß nicht verstehe und dass ich früher mal Bayern-Fan war und jetzt aber eigentlich eher so Journalist bin. Und er so, nee. Dein Konflikt ist, dass du ganz wertegetrieben bist und dass Uli Hoeneß zwar wertegetrieben ist, aber er hat seine Werte auch verraten. Und so ist das nicht im Podcast gelandet, weil so fand ich das nicht stimmig. Und ich wollte vor allem die beiden Personen nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, weil das wäre eine völlige Überschätzung von mir. Aber so bin ich dann von ihm dazu gebracht worden, mehr über mich als Person nachzudenken. Und deswegen habe ich dann auch mehr als Person stattgefunden im Podcast, mehr als ich es am Anfang erwartet hätte. Im Nachhinein war es aber die große Rettung, weil ich so auch ganz viele Dinge miterzählen konnte, die eigentlich grandiose Fuck-ups waren, um es mal einfach so zu sagen. Es ist ja unglaublich viel schiefgegangen bei diesem Podcast. Im Grunde hätte er auch eine einzige große Enttäuschung sein können. Und indem ich da aber als Person stattgefunden habe, hatte ich die Möglichkeit, da radikal ehrlich drüber zu sprechen, nichts auszusparen und auch ganz offen damit umzugehen, dass ich in manchen Dingen versagt habe. Also, dass ich es nicht geschafft habe, die Timeline einzuhalten, dass ich den Spagat zwischen Rasenfunk, Familienleben und Elfleben nicht geschafft habe, dass ich mit der Recherche überfordert war. Das war natürlich nicht einfach, das zu tun, aber im Nachhinein glaube ich, war es ein unheimliches Privileg, es tun zu können. Denn wie hätte ich denn sonst begründen sollen, dass dieses Projekt nicht innerhalb von 11 Wochen fertig war, sondern 2 Jahre gedauert hat?
Ich finde es total interessant, weil ich finde, dass viele der besten Podcasts dieser Art auch immer Podcasts über das Podcast machen sind. Also Startup und Serial haben wir ja zum Beispiel schon genannt. Aber es gibt auch genug andere Beispiele. Und was ich in anderen deutschen Podcasts manchmal stattdessen erlebe, ist so eine journalistische Pose, in die man sich so wirft. Dass man immer ganz am Anfang vor allen Dingen ganz viel sagt, so ja, wir haben so viel recherchiert und das war so hart und wir zeigen euch jetzt was, ne, wir sind die krassesten Journalisten. Und das fand ich das Angenehmste bei euch, dass das halt eher eben genau diese persönliche Reise, die eher einen dazu gebracht hat, dass man da persönlich auch irgendwie investiert ist am Schicksal deiner Person halt, ja. Es gibt gerade so einen aktuellen Podcast von Funk, der heißt Scambit. Die machen das so ein bisschen so ähnlich. Also da ist es auch so, dass der Moderator in der ersten Folge einen Schachweltmeister herausfordert, nicht Weltmeister, irgendeinen Schachgroßmeister herausfordert und dann sozusagen das jetzt immer so als B-Story im Hintergrund laufen hat, dass er dafür ja noch trainieren muss und so. Also, und natürlich, das Coolste ist natürlich, finde ich, dass dann durch diese persönliche Reise dieser Coup, dass dir dann am Ende dieses Interview doch noch geglückt hat, einfach doppelt hart gelandet ist.
Ja, das stimmt, ja. Das ist also im Nachhinein, muss man froh sein, dass ich nicht wusste, dass das mit dem Interview klappt, weil dann hätte ich diese Storyline nie so groß gemacht. Bei mir war sie eigentlich zu groß. Und das haben auch, wenn es Kritik gab, dann war es immer da dran, ja, wir haben es jetzt verstanden, dass du ihm Fax geschickt hast, komm mal hier zum Punkt. Und das war auch völlig richtig. Ich fand, dass es eigentlich so ein bisschen Überhand genommen hat. Ich fand, ich habe zu viel stattgefunden im Podcast. Und dadurch, dass dann aber das Interview geklappt hat, wurde das im Nachhinein legitimiert. Das hat das Ganze dann wieder in eine Balance gebracht, die gestimmt hat. Ansonsten fand ich eigentlich, weil es hat ja auch etwas von sich selbst wichtig nehmen, wenn man sich selbst immer miterzählt. Und Uli Hoeneß ist 1000-mal wichtiger als ich. Und ich hatte das Gefühl, es ist nicht so richtig in der Balance, dass es dann geklappt hat, war im Nachhinein die Legitimation. Und es ist aber tatsächlich, wie du sagst, die Leute haben sich sehr mit dieser Storyline identifiziert. Und es gab wirklich viele Nachrichten, wo ich am Anfang dachte, die Leute wollen mich auf den Arm nehmen. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, die meinen das ernst. Es gab Leute, die mir geschrieben haben, dass sie geweint haben, als sie das gehört haben am Ende der Folge 16, dass ich ihn doch noch gekriegt habe. Es gab Leute, die mir gesagt haben, dass sie beim Joggen laut gejubelt haben. Und ich habe es dann insofern dann auch erlebt, weil ich die Folge 16, in der ja ganz am Schluss, da habe ich natürlich auch wieder so einen kleinen dramaturgischen Kniff verwendet, indem man denkt, die Folge ist schon vorbei und dann kommt der Max noch ums Eck. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich mir, kam ich mir vor wie Columbo, eine Sache noch oder Steve Jobs irgendwie. Und das habe ich ja, diese Folge wurde ja wenige Tage, bevor sie veröffentlicht wurde, sollte sie eigentlich einer Live-Lesung hier in München vorgestellt werden. Und der Plan war tatsächlich allen zu sagen, ihr dürft nicht verraten, was ich heute lese. Ihr seid die Ersten. Und der Plan war quasi, die Live-Reaktion des Publikums einzufangen. Das ging dann nicht, weil es einen Corona-Fall in meiner unmittelbaren Umgebung gab. Und dann wäre es halt einfach nicht verantwortungsbewusst gewesen, es zu machen. Deswegen haben wir das online gemacht. Und zwei Dinge darin waren ganz fantastisch. Zum einen war es so, dass wirklich alle dicht gehalten haben. Kein einziger von diesen, ich glaube, 200 Leuten, die da im Stream waren, hat verraten, dass es zu diesem Interview kommt. Und ich habe die Leute gebeten, wenn ihr wollt, ich gebe, während ich lese, irgendwann ein Signal und dann nehmt ihr euch einfach mal auf, wie ihr das Ende von Elf Leben erlebt. So habe ich es eben erzählt, das Ende von Elf Leben. Und dann habe ich wirklich Videos bekommen, die kann ich mir heute gar nicht mehr angucken, weil Leute da wirklich anfangen zu weinen vor Begeisterung, dass ich dieses Interview bekommen habe. Also es ist so, wie du es gesagt hast, und im Nachhinein hatte ich da einfach wahnsinnig viel Glück, weil wenn das mit dem Interview einfach nicht geklappt hätte, dann wäre das zwar auch alles irgendwie in Ordnung gewesen, aber da hätte die Balance nicht so ganz gestimmt.
Ich würde dich total gerne noch fragen, was du sonst noch so alles gelernt hast in diesen tiefen Recherchen, aber ich habe fast das Gefühl, die Zeit läuft uns schon langsam davon. Vielleicht kommen wir später noch drauf. Der Punkt ist ja, dass es ist ja eben im Endeffekt auch ein Fußball-Podcast für Leute, die sich gar nicht so viel für Fußball interessieren, wie zum Beispiel mich. Das hattest du nicht so geplant, oder?
Na, es war quasi der Best Case. Der Best Case war, dass auch Leute den Podcast hören, die sich für Fußball nicht interessieren. Aber vor diesem Best Case stand eben schon mal ein Good Case. Und der Good Case wäre gewesen, dass auch Leute diesen Podcast hören, die sich nicht für den FC Bayern und Uli Hoeneß interessieren. Mhm. Und das eine baute eben auf dem anderen auf. Aber es war tatsächlich der Plan. Und da habe ich aber auch beim Bauen der Folgen sehr viel drüber nachgedacht, weil du nämlich mit Fußballfans anders kommunizierst als mit solchen, die da weniger emotionale Bindung zu haben. Weil ich eben weiß, wenn ich eben eine Szene vom Champions-League-Gewinn der Bayern einspiele und du bist ein Bayern-Fan, dann weiß ich, was ich gerade emotional bei dir mache. Ich setze dich in die Zeitkapsel und du erinnerst dich daran, wo war ich, als ich das erlebt habe. Wenn ich jetzt den Bayern-Sieg einspiele für jemanden, der sich einfach nur für Fußball interessiert, dann erinnert er sich auch daran zurück, aber viel, viel weniger emotional wahrscheinlich. Vielleicht hat er sich sogar geärgert über diesen Champions-League-Sieg. Und wenn ich dir diesen Schnipsel einspiele, dann macht er mit der vielleicht sogar gar nichts. Weil vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen, vielleicht war es dir damals egal. Und dementsprechend musste ich eben dann versuchen, dass ich für alle verschiedenen Personengruppen andere Elemente anbiete, an denen man dann emotional andocken kann. Und das war eben manchmal auch meine Geschichte, so ehrlich muss man dann danach sein. Es waren aber eben auch manchmal auch Formulierungen, glaube ich. Also, dass ich auch den Fußball zwar immer miterzählt habe, aber ich glaube, ich habe schon immer mal wieder so durch ironische Halbsätze klargemacht, ey, es ist aber wirklich nur Fußball, über das wir hier sprechen. Und irgendwie ist es auch ein bisschen putzig, dass die sich damals in den 80ern darüber so aufgeregt haben. Das habe ich nicht gemacht, um irgendwie die Fußballfans zu verärgern, sondern um denjenigen, die nicht die Hardcore-Fußballfans sind, zu sagen, ja, also ich sehe es schon auch ein bisschen. Also ich verstehe das schon, dass man das auch alles ganz anders sehen kann. Und es ist eben jetzt hier nicht die heilige Kuh der Deutschen, sondern es wurde halt zur heiligen Kuh. Und ich erkläre euch halt vielleicht ein bisschen mehr, warum. Das heißt, das war mitgedacht beim Bauen des Podcasts. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass es wirklich funktioniert, wenn ich ehrlich bin, weil es ist dann doch sehr nerdig, was ich da gemacht habe.
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich konnte immer so filtern, daran kann ich mich noch erinnern und daran nicht mehr. Und ja, also ich würde sagen, ist dir gelungen. Aber es geht ja tatsächlich auch, das ist auch was mich dran begeistert hat, es geht ja tatsächlich auch viel um Medien. Ne? Also ich meine, der Kirchdeal ist sicherlich so der zentralste Dreh- und Angelpunkt vielleicht, dem du ja auch sehr viel Zeit widmest. Aber es geht ja auch ganz viel um Vermarktung. Und was ich vielleicht das Interessanteste fand, dass es um so eine Umkehr geht auch. Ne? Ganz am Anfang war Berichterstattung eigentlich was, worum man gebeten hat sozusagen als Verein in den 70ern noch. Und heute ist es eigentlich eine der Haupteinnahmequellen des Fußballs überhaupt. Und was ist dir nochmal anders klar geworden, vielleicht über das Verhältnis zwischen Fußball und Medien durch diese doch sehr tiefe Recherche, die du da machen konntest?
Ich habe tatsächlich erst durch Elf Leben verstanden, wie groß der Unterschied eigentlich war zwischen Fernsehberichterstattung, Radioberichterstattung und Printjournalismus im Fußball. Und zwar beginnend mit dem Moment, in dem erstmals mit dem privaten Fernsehsender nennenswerte Summen für Fußballübertragungen gezahlt wurde. Also auch schon vorher war es nicht wenig Geld, aber im Fußballkosmos sind erst dann die Gelder explodiert. Und mit dem Privatfernsehen hatte man eben Menschen, die etwas verkaufen wollten, dabei beobachten können, wie sie so getan haben, als ob sie über etwas kritisch berichten würden. Also eigentlich haben sie ja gar nicht kritisch berichtet. Und ich wusste schon von dieser Entwicklung und ich habe das ja quasi selbst miterlebt, weil ich ja in Zeiten von Sat.1, RAN und so weiter aufgewachsen bin und quasi auch Teil dessen war und auch damit so den Fußball im Grunde kennengelernt habe. Aber mir war nicht klar, wie wellenartig diese Entwicklung so medienjournalistisch war, zumindest jetzt so in der Rückschau. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen im Nachhinein macht man sich ja immer einen Sinn aus Dingen, die vielleicht damals gar nicht miteinander zusammenhingen. Aber man kann schon so eine gewisse Wellenbewegung sehen, dass der Fußball ganz zu Beginn nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem sogenannten Wunder von Bern auch für den Journalismus so eine selbstbestätigende Funktion eigentlich hatte. Gleichzeitig gab es da die erste ikonische Radioübertragung mit Herbert Zimmermann. Dann die Einführung der Bundesliga, die von Anfang an begleitet wurde von Printjournalismus, aber noch sehr regional getrieben, auch durch verschiedene Radiosender damals transportiert wurde. Dann kam das Medium Fernsehen, wurde immer wichtiger, erst mit der sehr biederen Sportschau, dann schon mit dem Sportstudio im ZDF, was auch eigentlich so stellvertretend dafür steht, wofür das ZDF damals stehen wollte, nämlich für eine etwas frechere, buntere, frischere Variante, auch so ein bisschen wie Elf Leben ohne Regeln, also dass dann eben auch, also früher hat ja nicht nur, es hat ja nicht nur Wetten, dass bei Überlänge gehabt, sondern früher hatte zum Beispiel auch das aktuelle Sportstudio Überlänge, die haben einfach 2,5 Stunden gemacht, war aber nicht schlimm, weil damals hatte man ja gar nicht so viel Programm. Und dann kommt das eben bis in die 80er hinein, wo dann eben das Privatfernsehen mit dazukommt, wo auch der private Rundfunk mit dazukommt, wo eine ganz andere Konkurrenz in der Darstellungsform entstanden ist. Vorher waren es eben die Öffentlich-Rechtlichen untereinander und da gab es quasi das etwas weniger Hippe und das etwas Hippere und beides war aber jetzt noch nicht so krass. Und dann kam Tutti Frutti, vereinfacht gesagt. Also dann wurde es einfach total wild und dann wurde es auch lauter, auch im Hörfunk, auch wenn es ein bisschen weniger beachtet wird als das Fernsehen. Und dann mussten die Medien nachziehen. Und man kann, wenn man sich die Artikel so durchliest der letzten Jahrzehnte, da kann man beobachten, wie das bis im Printjournalismus wieder landet. Also das ist eben eine Welle, die dann, im Printjournalismus wurden dann auf einmal Themen behandelt, die wären 5 Jahre vorher undenkbar gewesen, einfach weil sich der Grundtenor, wie über dieses Sujet gesprochen wurde, verändert hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass man, dann hat sich mit dem Internet noch sehr viel verändert. Internet war eine Veränderung, die Geschwindigkeit nahm zu. Social Media war dann der krasseste Einschnitt, meiner Meinung nach, weil seitdem so eine Demokratisierung und gleichzeitig Entdemokratisierung der Berichterstattung stattgefunden hat. Und jetzt sind wir fast in so einem Zeitalter, wo es jetzt dann wieder so ein bisschen zurückschwingt, wo eben, so wie ich es vorhin gesagt habe, man eben gewisse Dinge nicht mehr ignorieren kann, die es auch im Fußball gibt, wo man gleichzeitig auch sieht, anhand des Fußballs können wir, glaube ich, auch über Themen wie Ungleichheit in unserer Gesellschaft viel plastischer sprechen, als wenn wir jetzt irgendwie den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands nochmal durchkauen, wir zwei. Das kann ich besser daran erzählen, dass ja der FC Bayern genauso viel Geld hat wie vielleicht die Glattens im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. Und jetzt sind wir gerade wieder in so einer rückwärtigen Wellenbewegung, wo es wieder ein bisschen mehr um den Inhalt geht und weniger um die Aufregung. Wobei, also kann man nicht so pauschalisieren, aber das sind so die großen Linien, die ich gesehen habe. Und das, also diesen Exkurs, den hätte ich dir nie im Leben vor Elf Leben halten können, weil das hätte ich mich auch gar nicht getraut. Aber jetzt habe ich einfach halt so viel gelesen, jetzt traue ich mich, das mal so hier so rauszuhauen.
Und deine eigene Rolle in dem System, wie siehst du die jetzt heute?
Ach ja, also ich glaube, dass es schon gut ist, wenn man den Fußball immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ohne zu negieren, dass dieses Spiel einfach wunderschön ist und dass es auch völlig in Ordnung ist, sich von diesem Spiel hinreißen zu lassen. Also so wie ich mir nicht die Freude am Fußball nehmen lassen möchte, so soll das auch jedem anderen Menschen vergönnt sein. Man muss nicht immer in allem den ethischen, moralischen Sinn erkennen müssen. Aber ich glaube, man muss das schon in der Balance halten, dass eben beides möglich ist. Man kann gleichzeitig den Fußball lieben, mit ganzer Hingabe und gleichzeitig ganz viele Dinge im Fußball schlecht finden. Und in dieser Ambivalenz, in der vibriere ich quasi auch mit Ausschlägen nach oben, nach unten. Und ich habe das Gefühl, dass das meine Rolle ist. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu sagen, dass das meine Rolle im Sportjournalismus ist, weil ich dann doch eine sehr begrenzte Reichweite habe. F-Leben ist daher die große Ausnahme. Also F-Leben haben wirklich viele Menschen gehört und dadurch kennen mich jetzt auch viele Menschen. Das, was aber eigentlich Basis meiner journalistischen Arbeit ist, ist der Rasenfunk. Und das hören viel, viel weniger Menschen. Viele Menschen, die auch F-Leben hören, sind gar nicht auf den Gedanken gekommen, in den Rasenfunk reinzuhören. Deswegen habe ich da zwar schon eine Rolle im Sportjournalismus, aber wirklich als Rädchennummer 10.212 am Wagen.
Interviews hattest du ja auch vorher schon für den Rasenfunk geführt, einige, ne?
Ja.
Aber du hast doch bestimmt auch noch was übers Interviewen für einen narrativen Podcast gelernt.
Ja, ich habe vor allem gelernt, wie schade es ist, wenn man nicht die Interviews komplett und ungeschnitten veröffentlichen kann. Also ich muss sagen, es gab da schon das eine oder andere Gespräch, also Bulle Roth, Christoph Daum, Willi Lemke, Markus Hörwig, das wären Gespräche gewesen, die hätte ich einfach als Tribünengespräch im Rasenfunk 3 Stunden ungekürzt raushauen können und die wären fantastisch angenommen worden. Und manchmal hat mir das auch gefehlt. Das war auch, ist auch jetzt was, was ich jetzt dann in der Weiterentwicklung, ich arbeite gerade an einem Tribünengespräch, was so ein bisschen Elf-Leben-Vibes haben wird. Und das ist dann einer meiner nächsten Schritte, die ich gehen werde. Ist ein bisschen weniger massenkompatibel, aber da werden dann auch mal Interview-Schnipsel eingeführt, die 9 Minuten lang sind. Einfach, weil ich mir denke, nee, ich glaube, das bringt einem auch was. Und klar, man braucht ein bisschen mehr Sitzfleisch, um das zu hören. Aber wenn jemand schon das Tribünengespräch angefangen hat, dann hat er das Sitzfleisch auch. Das ist nicht so wie bei Elf Leben, wo ich auch so die Gelegenheitshörenden einsammeln musste. Also das ist quasi das, was ich gelernt habe. Und was mir Elf Leben noch gezeigt hat, war, dass man den Menschen dabei helfen muss, sich zu erinnern. Das hatte ich vorher im Rasenfunk schon bei 2, 3 Gesprächen gemerkt, dass du bei den wenigsten Menschen, Ausnahmen sind irgendwie so Andi Herzog und Mehmet Scholl vielleicht, da kannst du irgendwie eine Münze oben einwerfen und unten fällt eine Anekdote raus und das ist fantastisch. Aber bei vielen anderen muss man den Raum lassen für Erinnerung und das bedeutet bei ungeschnittenen Gesprächen, wie ich sie ja im Rasenfunk führe, eigentlich ein permanentes Scheitern, weil es dann eben so ist, ich habe gelesen, in der Saison 92-93 haben die irgendwie 8 Spiele in Folge nur unentschieden gespielt oder verloren und da könnte jetzt eine Anekdote drin stecken und dann muss ich sagen, naja, und da habt ihr ja irgendwie von November bis Januar habt ihr da nicht gewonnen, was war denn da los? Und dann kann es sein, dass der Gesprächspartner sagt, ja, das war eine krasse Geschichte damals, wir hatten irgendwie einen neuen Trainingsplatz und der stand die ganze Zeit unter Wasser und dann hatten wir noch einen Streit in der Kabine, mega schlechte Stimmung und erst als wir das dann alles geklärt hatten, dann gab es diese eine Faschingsfeier und da haben wir uns dann irgendwie so richtig einen hinter die Birne geknallt und dann lief es wieder. Kann aber auch sein, das ist das Wahrscheinlichere, dass er sagt, boah, ey, keine Ahnung, war das damals so? Weiß ich nicht. Bei Elfleben hatte ich dann den Vorteil, konnte ich rausschneiden, hat keiner gehört. Beim Rasenfunk hörst du dann quasi dieses Versagen. Aber ja, sowas hatte ich viel bei Elfleben, dass ich einfach so ein bisschen so gestochert habe oder so Brocken hingeworfen habe.
Immer wieder die gleiche Frage stellen, heißt das ja auch, dass man immer wieder die gleiche Frage mit anderen Worten stellen muss, um dann irgendwann die Aussage auch so in dem Satz zu kriegen, dass man sie später gut schneiden kann?
Ach so, nee, sowas habe ich gar nicht gemacht. Das hätte ich zwar machen sollen, das wäre schlauer gewesen, aber sowas habe ich gar nicht gemacht. Das hat auch manche gute Zitate rausgeworfen. Das war dann fürs Buch wiederum gut. Im Buch konnte ich jetzt manche Zitate verwenden, die einfach akustisch nicht verwendbar waren. Das hat mir gerade bei Bernd Dürnberger geholfen, den man auch als Nicht-Süddeutscher gar nicht so gut verstanden hat. Da konnte ich allein deshalb manche Sachen nicht nehmen. Nee, das hätte ich zwar machen müssen, aber habe es nicht gemacht. So ein abgezockter Profi bin ich dann leider nicht.
Ich habe dich ja bei der Lesung in Berlin auf der Bühne erlebt und damit auch überhaupt das erste Mal außerhalb von Elf Leben gesehen, gehört, wie auch immer. Und das fand ich sehr interessant, weil dir gegenüber saß ja Thilo Jung. Und das war so ein interessanter Kontrast, weil Thilo Jung hat ja auch so ein Markenzeichen, dass er Leuten so Antworten entlockt, ne? Indem er irgendwie hartnäckig ist und provoziert. Und mir ist dann aufgefallen, dass du im Gegensatz dazu bist halt immer sehr ruhig, sehr bescheiden, wenig konfrontativ. Alles in allem, ohne dir zu nahe treten zu wollen, würde ich sagen, du wirkst wenig bedrohlich.
Ja, ich bin sehr weich, ja, würde ich sagen. Ja.
Aber du hast eine klare Haltung, die ist darunter auch immer zu spüren. Meinst du, das ist dein Geheimnis?
Nee, ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine Schwäche von mir und vielleicht aber auch manchmal eine Stärke. Also ich kann halt einfach nicht raus aus meiner Haut und meine Haut ist harmoniebedürftig und ich gehe Leuten nicht so gerne auf den Sack. Das ist der ganz große Unterschied zu Thilo, den ich dafür wirklich bewundere, dass der zwar auch dann vielleicht mal einen Auffahrunfall als Gespräch produziert, aber er fragt hat Kai Kniffke auch noch nach dem dritten Mal, nachdem der nicht geantwortet, nach, ja, warum, jetzt antworten Sie mir bitte mal. Das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin, da komme ich nicht raus aus meiner Haut und das unterscheidet, glaube ich, auch einen richtig guten von einem vielleicht nur mittelmäßigen Journalisten und ich glaube, ich bin da der Mittelmäßige.
Aber auf der anderen Seite ist es dir dadurch vielleicht gelungen, dass Leute mit dir reden wollten, die sich mit jemandem, der anders aufgetreten wäre, vielleicht gesagt hätten, nee, auf den habe ich gar keinen Bock.
Das kann sein. Das kann sein, dass ich aber dann vielleicht auch manchmal zu unkritisch wirke. Ich glaube oder hoffe zumindest, dass ich nicht unkritisch bin, denn an den Entscheidenden, es gibt so rote Linien und da lasse ich niemanden drüber gehen. Also wenn jemand diskriminierend spricht oder auch einfach eine Sprache verwendet, die diskriminierend ist, dann versuche ich da immer reinzugehen und springe da auch, bin ich bisher zum Glück immer über meinen Schatten gesprungen. Gab noch keinen Gesprächspartner, wo ich da irgendwie mich nicht getraut habe. Das kann sein und es ist auch nicht per se immer schlimm, weicher zu sein in der Gesprächsführung und letztlich empathischer. Es gibt aber halt einen Typus an Medienprofi, an dem man dann damit gnadenlos abprallen kann, wenn die sich nicht darauf einlassen wollen. Und dessen bin ich mir schon bewusst, deswegen wäre ich wahrscheinlich, also wenn ich jetzt politischen Journalismus zum Beispiel machen würde, dann müsste ich meine Haltung radikal verändern. Das würde so nicht gehen, denn dann würde ich kein einziges interessantes Zitat aus nur irgendjemandem herausbekommen. Da muss man einfach konfrontativer sein, anders auftreten. Vielleicht lebe ich deswegen so gerne in meiner Fußballnische.
Kannst du mal noch so ein bisschen erzählen, wie die Abläufe bei euch in der Redaktion so waren eigentlich? Also man hört es ja manchmal so ein bisschen raus. Ich glaube, du hast das meiste irgendwie alleine gemacht, aber es gab halt Abstimmungsschleifen. Oder wurde dir auch sozusagen immer mal wieder gesagt, nee, geh mal mehr in die Richtung, mach mal mehr so und so?
Nee, das war eher tatsächlich so ein fortlaufender Prozess. Also wir hatten einen Dreier-Call wöchentlich, der mir auch immer noch sehr fehlt. Das war immer jeden Dienstagmorgen ein festes Ritual. Stefan Rommel, Ruben Schulze-Fröhlich und ich. Und dann wurden aktuelle Themen besprochen. Und in der Regel war es eigentlich ich, der da die Agenda mitgebracht hat. Mhm. Und ganz oft war das nur so ein, ich habe jetzt wieder drei Seiten geschrieben, ich bin jetzt gerade an dem und dem Punkt gelandet. Ich habe so das Gefühl, in den 80ern haben alle gedacht, der deutsche Fußball wäre so toll, dabei war er doch eigentlich richtig scheiße. Und das hat man dann halt erst dann Ende der 80er gesehen, als die Serie A-Clubs besser wurden. Und dann habe ich den Stefan angeguckt, den Fußballexperten, den viel größeren Fußballexperten als mich. Und wenn der gesagt hat, aber guck nochmal, was da mit der Heysel-Katastrophe und so weiter, schau dir das nochmal an, dann wusste ich, okay, stimmt, in die Richtung sollte ich noch gucken. Also das war eher so quasi fortlaufend, dass ich so einen inhaltlichen Kompass auch hatte. Es war aber in der Tat so, dass schon ich das Nadelöhr für alles war. Also es gab zwar die Pläne, was kommt so grob in jeder Folge vor, aber auch die habe ich ja schon ganz früh über den Haufen geworfen. Ab Folge 6 war es eigentlich so, dass da stand dann in unserem Plan, dass ich die Zeit von 81 oder 82, genau vom Flugzeugabsturz, bis 1987, bis zum Europapokal der Landesmeisterfinale erzähle. Und während ich geschrieben habe, habe ich gemerkt, ey, ich komme maximal bis 85, es geht nicht weiter. Und das habe ich den Jungs dann immer gebeichtet. Die haben dann immer gesagt, boah, wirklich, dann werden es ja viel zu viele Folgen und so. Und ich so, ja, ich weiß ja auch nicht. Ich schreibe es jetzt mal fertig und dann guckt ihr drüber. Aber ich war das Nadelöhr, durch das alles inhaltlich durch musste. Und dann war der Ablauf wie folgt. Ich habe eben mir irgendwie das Skript aus den Rippen geschnitten in vielen, vielen Durchläufen. Dann habe ich einen sogenannten Read-Through produziert. Das habe ich mir auch von Serial von Startup, genau, da wurde es ja erzählt, wie die arbeiten. Das heißt, ich habe es quasi einmal einfach so eingesprochen mit allen O-Tönen, auch so ganz grob die Musik drunter gelegt. Das habe ich dann den Jungs geschickt, plus auch noch so zwei, drei anderen Menschen. Die haben dann quasi ihr Feedback gegeben, sowohl zum Skript als auch zum Read-Through. Und währenddessen habe ich mich an den Faktencheck gesetzt mit jemandem anderen. Dann haben wir das an den Faktencheck gegeben und an die Rechtsabteilung in unterschiedlicher Reihenfolge, wenn wir es geschafft haben. Erst an die Rechtsabteilung und dann an den Faktencheck. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht, denn Juristen gucken da nochmal anders drauf auf eine Folge. Und dann wurde das Ganze eingesprochen. Dann habe ich alles vorproduziert und der Produzent hat es dann letztendlich ins Reine geschnitten und produziert. Das war einfach allein vom Blick in die Werkstatt her der Ablauf. Aber das Nadelöhr war eben immer ich und die Denkfähigkeit meines Kopfes. Und das war, um ganz ehrlich zu sein, eine sehr große Belastung zwischendurch, weil ich quasi gemerkt habe, wie alle auf mich warten, inklusive der Hörenden. Und alle waren nett zu mir und unterstützend. Aber in so Wochen, an denen nichts, in denen es scheinbar nicht voranging, war es schon sehr belastend.
Aber war es dir trotzdem wichtig, dass du diese zentrale Person inhaltlich warst, sozusagen? Also eine Redaktion zu haben, ist ja total angenehm, würde ich mal sagen, auch zum Stück weit, ne? Weil man eben immer jemanden hat, mit dem man reden kann und so. Aber hättest du das auch machen können in einem Team überhaupt? Hättest du dir das überhaupt vorstellen können, weil das Ding doch so klar deine Vision irgendwie auch ist?
Ja, ich fürchte, dass die Antwort die egomane ist. Ich glaube, es wäre nicht in dem Team gegangen. Ich habe da zum Beispiel drüber nachgedacht, als dann What the Fuck Happened to Ken Jebsen rauskam, wo zwar auch Kesha Barros da durchführt, aber es halt völlig klar ist, da kommen immer wieder so ein bisschen gestagte, finde ich, Gespräche mit rein, mit Redaktionsteilnehmern. Es gab sehr interessante Varianten, quasi den Erzählstrang zu unterbrechen. Es wurde quasi auch mit der Überraschung des Hörenden gespielt und dann hat auf einmal Sascha Lobo kurz was erzählt und dann gab es hier nochmal irgendwie einen lustigen Effekt und so weiter und so fort. Und das Ganze, obwohl da trotzdem es einen Erzähler gab, waren das für mich so viele Stränge, die beim Erzähler zusammengelaufen sind. Ich glaube, im Fall von Elf Leben hätte ich das so nicht hinbekommen, weil ich, also es war wirklich so, das ist keine Koketterie, wenn ich eine Folge angefangen habe, dann wusste ich nicht, was das Fazit sein würde. Ich wusste, wo ich ungefähr im Uli-Handlungsstrang, also im B-Strang ankomme, das wusste ich immer und dann hatte ich auch schon so in meinem Kopf, ja, dann brauche ich den und den fiesen Cliffhanger, das war mir dann schon immer relativ klar, aber was quasi die Sache ist, die ich davor oder kurz danach erzähle, das wusste ich immer erst in dem Moment, in dem ich es geschrieben habe. Und diesen Part konnte ich immer erst schreiben, wenn ich alles vorher mir erarbeitet hatte. Und erst dann konnte ich sagen, also die 90er im deutschen Fußball, das war A, B, C, D. Und du hättest mich schütteln und rütteln können. Ich hätte dir das noch eine Woche vorher nicht sagen können, was da stehen würde, weil ich mich da selber durchbeißen musste. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert hätte, wenn eine Redaktion mir quasi die Inhalte serviert hätte, schau mal, da ist das und das passiert, weil die hätten ja dann schon andere Schwerpunkte gelegt. Deswegen, es ist zwar sehr egozentrisch, das muss ich zugeben, aber in diesem Projekt lief es, glaube ich, tatsächlich nur so, dass ich das für mich alleine irgendwie mir alles erschließen musste.
Ist das für dich als Hörer auch was Wichtiges? Also ich merke einfach immer wieder, dass das für mich immer noch mal so ein Bonus ist, wenn ich das Gefühl habe, es ist auch irgendwie eine persönliche Sichtweise, die da ganz stark durchscheint.
Na, ich glaube, es ist als Hörender immer einfacher, dann das ebenfalls zu verstehen oder auch zu wissen, wo man dem Erzähler oder der Erzählerin widerspricht. Ich glaube, dass man diesen redaktionell gestalteten Formaten das häufig anmerkt, dass da manchmal Zuarbeit stattgefunden hat. Gerade bei amerikanischen Formaten, da gab es manche Staffeln von ESPN 30 for 30, da war das deutlich erkennbar, meiner Meinung nach. Es gab mal auch so ein Fußballformat von Gimlet Media, We Win hieß das, glaube ich. Das war zu einer Weltmeisterschaft mit Blick auf den US-amerikanischen Fußball, glaube ich. Oder nee, generell auf den Fußball produziert. Da war das zum Beispiel auch, da gab es einen Host und der war zwar schon die Stimme und der war auch inhaltlich der Erzähler und trotzdem hat es sich manchmal so distanziert angefühlt, was er erzählt hat. Und ich glaube, der große Vorteil, wenn du einem Hirn dabei zuhörst, wie es quasi selber Dinge versteht, ist, dass wenn das Hirn das auch genau so zu Papier bringt und dann ins Mikro spricht, wie es ungefähr drüber nachgedacht hat, dann hat auch der Hörende die Möglichkeit, es genauso nachzuvollziehen und dann kann man übereinstimmen oder widersprechen, aber es ist einfacher, die Leute an die Hand zu nehmen. Deswegen glaube ich, es liegen viele Vorteile da drin, das so subjektiv zu machen. Es erschöpft sich aber auch sehr schnell und es gibt auch im Trend oder gab einen Trend im Podcast-Bereich, das schon fast zu sehr zu machen. Also dann wurden auch irgendwelche Kriminalfälle aus einer persönlichen Sicht erzählt und das lasse ich gerne gelten, wenn irgendwie der Mörder meine Cousine vom BR2 produziert wird, weil da gibt es einen persönlichen Bezug. Bei anderen Themen fand ich das aber dann ein bisschen schwieriger, weil ich dann eigentlich auch allein aufgrund des Inhalts vielleicht gar nicht jemandem zuhören möchte, wie er sich diesen schrecklichen Inhalt heranrecherchiert.
Das Ganze hatte jetzt im Nachhinein, fand ich, das habe ich in den Interviews gesehen, die ich gelesen habe und bei deiner Lesung auch, es hat die interessante Konsequenz, dass die gesamte Welt dich jetzt für jemanden hält, der quasi im Kopf von Uli Hoeneß drinsteckt.
Ja, ja.
Und ja. Immer wieder Immer wieder habe ich das in Interviews gesehen, dass du quasi gebeten wirst, für Hoeneß zu antworten. So nach dem Motto, was würde Hoeneß denn hierzu denken? Was würde Hoeneß denn dazu denken? Wie findest du das?
Na, es ist interessant, weil es quasi letztlich die Faszination an Uli Hoeneß auf mich übertragen wird und ich werde dann zu seinem Medium und vielleicht, wenn es mal gar nicht mehr klappt mit dem Rasenfunk, dann verdiene ich vielleicht damit mal mein Geld. Dann gehe ich irgendwie zu Astro TV von Dennis Altekin und nehme irgendwie arme Muttis aus, indem ich sage, oder dann arme Fußballfans, indem ich sage, für 5 Euro sage ich euch, was Uli Hoeneß jetzt über euch sagen würde. Ja, es ist einigermaßen bizarr, vor allem, weil es ja gleichzeitig so ist, dass ich für mich eine deutliche Distanz zu Uli Hoeneß spüre, die auch wieder gewachsen ist, seitdem 11 Leben vorbei ist. Denn ich weiß, dass ich viele Dinge nicht weiß. Der Dunning-Kruger-Effekt ist es ja, glaube ich. Ne? Je tiefer man sich einarbeitet in ein Thema, desto eher sieht man eigentlich die Wissenslücken, die man hat. Und wenn man nur kurz recherchiert, hat man das Gefühl, man hat es eigentlich schon grob verstanden. So ein bisschen ist das bei mir. Und gleichzeitig will ich auch gar nicht wie Uli Hoeneß denken. Also ich verstehe durchaus, dass das für Menschen einen Reiz hat, weil sie nicht mit Uli Hoeneß sprechen, damit jemand zu sprechen, dem sie unterstellen, dass er quasi für Uli Hoeneß sprechen kann. Und natürlich kann ich auch auf viele Fragen Dinge zitieren, die er mal gesagt hat. Aber ich finde es tatsächlich komisch und bin auch froh, wenn ich irgendwann nicht mehr als derjenige gesehen werde, der so deckungsgleich scheinbar mit Uli Hoeneß ist. Denn ich fühle mich ihm eigentlich inzwischen wieder sehr fremd und distanziert und ich hatte auch nie den Wunsch, mit Uli Hoeneß auf irgendeine Art und Weise zu verschmelzen. Ich wollte auch nie Freund oder Bekannter von Uli Hoeneß werden. Es war auch nie Ziel, dass Uli Hoeneß meine Arbeit lobt. Das haben zwar viele Menschen aus 11 Leben mitgenommen und denen ist das irgendwie wichtig, wurde ich schon ganz oft gefragt, wie findet er denn das Buch? Das ist mir egal. Und ich fände es, glaube ich, sogar fast schwierig, also wenn er mich anrufen würde und sagen würde, alles da drin ist schlecht, fände ich es, glaube ich, genauso schwierig, wie wenn er mich anrufen würde und sagen würde, das ist das geilste Buch, was ich jemals über mich gelesen habe. Beides wäre irgendwie falsch. Eigentlich möchte ich da gar nicht, dass er sich zu verhält. Und deswegen, mir ist das auch aufgefallen, aber das wird auch irgendwann wieder nachlassen, glaube ich, dass ich das Medium von Uli Hoeneß bin.
Dann ist unsere Zeit jetzt fast um. Deswegen die typische letzte Frage. War denn das Hoeneß-Thema das Einzige, was dich jetzt so umgetrieben hat? Oder gäbe es irgendwas, wo du dir vorstellen könntest, so ein Mammutprojekt vielleicht nicht ganz so krass im Umfang, aber doch irgendwie so nochmal was erzählen, irgendwie deine persönliche Welt sich damit reinbringen, sowas nochmal zu machen?
Ach, da muss ich jetzt extrem vorsichtig sein. Wobei, ach naja, ich bin einfach ehrlich. Ich habe ungefähr 5 bis 6 Themen im Kopf, auf die ich eigentlich richtig Bock hätte inhaltlich. Das sind aber alles riesige Themen und zum großen Teil sind das auch Themen, die komplett wegführen würden von Uli Hoeneß, denn ich bin mir sehr dessen bewusst, dass das, was da mit 11 Leben und dann auch mit dem Buch Aus Liebe zum Spiel passiert ist, das ist nicht reproduzierbar. Gleichzeitig werde ich zumindest mit dem nächsten Projekt immer daran gemessen werden und das wird enttäuschend werden für alle Beteiligten, denn da sind einfach viele Dinge zusammengekommen bei 11 Leben, die nicht reproduzierbar sind. Die Antwort, die ich eigentlich immer gebe, ist, ich möchte mich jetzt auf den Rasenfunk konzentrieren, weil das nämlich eigentlich schon reicht, um mein Leben vollständig auszufüllen, mein Berufsleben. Mhm. Aber die ehrliche Variante ist, ich habe wahnsinnig viele Ideen, auf die ich auch Lust hätte. Die haben zum Teil auch gar nichts mit Fußball zu tun. Zum Teil haben sie mit ganz anderem Fußball zu tun. Zum Teil wären sie auch fast so, also Pionierarbeit hört sich jetzt zu viel an, aber da würde ich dann sogar, also im Frauenfußball zum Beispiel, gibt es so viele Dinge, die eigentlich mal ordentlich recherchiert werden müssten. Und da gibt es ein ganz tolles Projekt, Legende verloren, die machen das zum Beispiel. Aber da gibt es noch viel, was zu beackern ist. Da könnte man quasi so richtige Grundlagenarbeit eigentlich machen.
Da wird es Zeit, dass sich mal ein Mann drum kümmert, meinst du?
Ja, das wäre natürlich ein bisschen schade. Andererseits, Hauptsache, es macht jemand mal. Also ich habe ganz viele Ideen, aber ich zwinge mich dazu, über die jetzt gar nicht so sehr nachzudenken, weil ich ja sehe, dass ich quasi mit dem Rasenfunk, keine Ahnung, eine 60-Stunden-Woche oder irgendwie so habe. Das reicht ja vollkommen, um zu arbeiten. Und so krass, wie ich während 11 Leben gelebt habe, möchte ich nie wieder leben. Das war einfach zu viel Arbeit, das war auch zu viel Druck, zu viel Öffentlichkeit. Und das nächste Projekt wird deswegen wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und es werden sehr, sehr wahrscheinlich werden es dann viel weniger Leute hören und es wird dann aber auch okay für mich sein.
Ich werde auf jeden Fall zuhören, mindestens mal die erste Folge. Danach schaue ich dann nochmal.
Sehr gut.
Aber ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Danke dir. Das war ein sehr interessantes Interview.